Willkommen zum Faster You Podcast, wo sich alles um Ausdauersport und Training dreht. Hier geben euch Sebastian Schlurike, Björn Kafka und Niklas Hanker wertvolle Tipps und Einblicke, die euch helfen, eure Performance auf das nächste Level zu bringen. Guten Morgen Björn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faster You Podcast.
Guten Morgen Niklas.
Wie geht's dir?
Gut.
Sehr schön. Sehr schön.
Off-Season.
Off-Season, yes. Ja, wir haben ja 2 Wochen Pause gemacht. Genau. Ich hatte Off-Season, habe jetzt am Montag, also es ist heute Mittwoch, am Montag wieder angefangen zu trainieren. Und heute den ersten Ruhetag.
Yay. Ich bin mental jetzt auch ready für Off-Season.
Mental ready für Off-Season. Das heißt, ja. Die letzten 2 Wochen viel gearbeitet.
Ja, war ja so WM, EM. Ja, solche Sachen oder andere Sachen, ja.
Ja. Jo. Alright. Das heißt, wir reden jetzt auch über WM, EM, oder?
Können wir kurz machen.
Wenn du jetzt nur so kurz über die 2 Wochen nachdenkst, welcher Moment ist dir so am meisten im Kopf geblieben?
Boah. WM war krass, ja, also Ruanda war krass. Die Mengen an Menschen, dieser Mount Kigali, wie sie da hochgeächt, das war einfach krass, wie die da hochgefahren sind. Ja. Und als Pogi da raus war mit seinen 2 Teamkameraden, da dachte ich so, das kann jetzt nicht angehen, die ziehen das jetzt nicht durch. Haben sie zum Glück auch nicht getan. Pogi ist einfach krass, ja, kann man sagen, was man will. Frauenrennen war cool, weil war halt keine Favoritin geworden. Fand ich ganz spannend. Auch mal gut, ohne Funk zu fahren. Beim U23-Frauenrennen fand ich auch spannend, dass die Holmgren da ich fand es spannend, ja. Und ich fand, man hatte schon bei Rennhälfte gesehen, das wird heute nichts. Die fuhr halt so eine richtig dicke Mühle. Die sind immer wieder hoch. Und ich sehe so unfassbar dünn. Und als ob irgendwie die glykolytische Leistung auch irgendwie verschwunden ist jetzt im Laufe der Saison. Und da ging halt gar, also was heißt ging, die sind immer super stark gefahren, ja, aber es war so ein Monster-Tempo die ganze Zeit. Und fand ich, im Vorhinein hätte ich es überraschend gefunden im Rennen, als man sie gesehen hat, habe ich gesagt so, ich würde sagen, ready für Off-Season, ne? Und zwar ganz dringend. Erstmal Benson Jerry's Kur und dann mal gucken, dass man wieder auf die Beine kommt. Ja. Evenepoel ist, ich finde den, der hat es clever gemacht, ja. Der hat halt gleich reißen lassen. Aber dann irgendwie so im Nachhinein immer so, meine Pogi war halt einfach besser. Fertig aus. Also,
das. Warte, also erstmal, bevor wir jetzt zu Remco kommen, weil ich muss sagen, das Remco-Thema, das hat mich, wie der Typ das Rennen gefahren ist, hat mich richtig abgefuckt und richtig genervt. Also es war ja wie ein kleines, zickiges Kind. Aber erstmal, ich finde es saugeil, dass bei den Frauen irgendwie so alle Favoritinnen es verpennt haben, loszufahren und dann diese Spitzengruppe halt durchkommt und die Kanadierin gewinnt. Ja. Klar, die Kanadierin.
Die ist auch schon richtig gut, das darf man nicht vergessen.
Natürlich, ne? Die ist schon richtig gut, sonst hätte die jetzt auch die Fischer Black nicht abgestellt, weil Fischer Black ist ja auch richtig gut. Ja. Die war definitiv top vorbereitet und so, aber es ist halt, also ich glaube, niemand hat vorher Geld auf sie gewettet, blöd gesagt, ne? Und das ist halt super cool. Und das ist natürlich fast das spannendere Rennen gewesen. Ja. Dann finde ich super krass, dass der Lorenzo Fin das U23-Rennen gewonnen hat, als 18-Jähriger, der gerade letztes Jahr U19-Weltmeister wurde, dieses Jahr hochkommt und direkt U23 gewinnt. What the fuck? Der hat ja jetzt auch schon wieder ein 1.2-Rennen gewonnen, auch gestern. Also der ist auf jeden Fall sehr gut unterwegs.
Ich habe vor kurzem mal nachgeschaut, so U23-Weltmeister. Das ist jetzt nicht der Indikator dafür, dass du Weltklasse wirst.
Nein, auf gar keinen Fall. Also das möchte ich auch gar nicht sagen. Ne? Aber ich finde es halt trotzdem, er hat auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren eine echt gute Form. Und es ist natürlich schon eine sportliche Leistung, die du vom Kopf auch erstmal bringen musst, als 17, 18, 19-Jähriger, über 2 Jahre diese Konstanz schon zu zeigen und zu bringen. Und dann auch auf so 2 unterschiedlichen Rennen, so Innsbruck quasi als Italiener, ich sag jetzt mal fast vor der Haustür, fast quasi daheim, so von der räumlichen Distanz, und dann einfach Kigali, Ruanda, wo du am anderen Ende der Welt, jeder weiß, oder das haben wir noch bei den Männerrennen gesehen, so Afrika bringt immer seine Tücken mit, was Rennen erfahren angeht, also viele hatten ja Probleme mit Magen-Darm, dann als quasi U23-Fahrer im ersten Jahr das so abzuliefern, ist halt schon noch krass. Ne?
Ja.
Und finde ich, spricht auch irgendwo für die gute Nachwuchsarbeit von Bora, was sie auf jeden Fall mit ihrem Rookie-Team machen und Auto Eder früher ja auch schon echt gut waren immer. Ne?
Wie gesagt, ich bin gespannt, ja, weil das ist super, solche Leute unter die Fittiche zu nehmen und sich da richtig geile Leute einzukaufen. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das?
So früh so gut zu sein?
Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal so, bis jetzt haben sie es noch nicht geschafft, einen guten Nachwuchsfahrer zu einem Weltklasse anderen männlichen oder Männerstraßenfahrer zu machen. Haben sie nicht gepackt, oder?
Ja, also ist halt die Frage, ob Florian Lipowitz zählt oder nicht.
Der war bei Tirol.
Ja, aber der ist ja zu Tirol gekommen, weil Denk ihn da reingebracht hat.
Ja, also ich sag mal so, der war ja auch mal krank und ich glaube, das war nicht immer Happy-Hippo-Stimmung, Barbora.
Happy-Hippo.
Ja, also ich glaube, da hat es auch mal Knatsch gegeben.
Okay.
Ich glaube, ich würde sagen, es ist nicht 100% die Arbeit von Bora bei Lipowitz.
Okay.
Zumindest so, was ich nur mitkriege.
Nee, also würdest du jetzt,
was?
Du würdest dann jetzt behaupten, wenn zum Beispiel Lipowitz bei UAE fahren würde, wäre besser?
Ja. Okay. Wobei, der hätte eine Helferrolle. Aber ich glaube...
Ja gut, aber ich meine, wenn du dir jetzt die letzten Jahre anguckst, also ein gutes Beispiel für die gute, nachhaltige Arbeit von UAE, finde ich, ist Jan Christen, der klar in der U19 sehr stark war und gut war, in der U23 jetzt nicht so, also immer noch ein Weltklasse-Fahrer, ne? Aber jetzt nicht so durchgestochen ist, wie man es in der U19 vielleicht gedacht hat, aber jetzt in den ersten Jahren Männer-Elite dieses Jahr auch eine echt starke Saison gefahren ist. Der hat sich überall immer im Finale gezeigt, war oft der letzte Helfer für Pogi. Geniale Arbeit.
Ja, war auch bei der EM vorne mit dabei, bis er dann irgendwann abgestellt wurde und dann halt gesagt, okay, geht nicht mehr. Ja, ich bin bei U23 immer schwierig, ja. Also ich habe gerade mal die Liste auf und klar, da poppen dann so Namen aus wie Mark Hirschi. Aber dann...
wird's schon dünn.
Dann wird's echt schon... Mohoric, ja, 2013.
Der nächste U-Weltmeister, der mir einfällt, der sich durchsetzt, ist Quinn Simmons. Also Quinn Simmons war ja U19-Weltmeister, ist dann direkt verpflichtet worden und muss man dann auch sagen, hat auch dann erstmal lange Jahre, ich sag mal, wenig gezeigt. Und dieses Jahr, finde ich, ist so das erste Jahr, wo man sagt, im Männersport, also im Erwachsenen-Elitesport, dass sich Quinn Simmons auch wirklich durchsetzt. Ich weiß nicht, wie viel er gewinnt, aber das müssten wir jetzt mal gerade nachschauen. Aber er fährt auf jeden Fall die ganze Zeit stark, ne?
Ja. Interessant ist ja, sind so die Leute, die Zweite geworden sind. Da hast du dann nämlich Leute wie Girmay, Lennart Kemner, Ackermann, Caleb Ewan, John Degenkolb, Thomas Decker und Tyler Finney. Ja, hast du auch wieder einige. Also wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich finde, das ist nicht so der super Indikator. Hat ein Pogi irgendwas gewonnen bei einer U23?
Nee, das muss man sich mal angucken. Pogi hat wirklich, der ist quasi mit dem Eintritt in die Männerklasse, ist der durch die Decke geschossen.
Ja, hat Vinegard irgendwas gewonnen?
Nein.
Remco. Innsbruck, eindrucksvoll, ja.
Und Remco hat U19 wirklich durchrasiert. Also der ist ja, der hat mit denen ja gemacht, was er wollte. Der hat mit der U19 das gemacht, was Pogi jetzt mit allen anderen macht.
Richtig, genau. Das war ja so dieses Phänomen, da gibt es einen Fahrer, der fährt einfach raus und 50 Kilometer und keiner kann ihn holen, ja. Gut, aber ja, also Pogi nicht, Vingegaard nicht und es gibt viele, viele andere Beispiele, die nicht so durchgestartet sind.
Ja. Okay. Das heißt, wir drücken jetzt trotzdem Lorenzo Finn die Daumen, weil ist ein anscheinend schon ein ganz guter Rennfahrer.
Ja.
Okay, aber dann Männerrennen, würde ich ja mal sagen, bis auf die zwei Aliens vorne hatten wir ja recht mit Ben Healy und Matthias Gelmöse.
Ja, wir waren richtig gut, ne?
Also, besser geht gar nicht, finde ich. Ja. So. Ja, Remco. Also Pogi hat halt Pogi-Sachen gemacht, ist halt einfach in Anführungszeichen losgefahren, hat das Ding halt selbst in die Hand genommen. Und bei Remco, ich finde, ich glaube, wenn du jetzt einfach nur die zwei in Labor setzt und Leistungswerte holst, sind die sehr, sehr, sehr nah beieinander. Und ich glaube, der Unterschied zwischen den zwei ist einfach die Psyche, dass Pogi einfach sehr, sehr solide ist, das Ganze aus einem Spaß heraus macht, das Ganze aus einer Lockerheit heraus macht und Remco halt, wie man sieht, krass verbissen und ja, irgendwie viel zu unlocker ist. Und wenn dann auch nur er das Gefühl hat, es geht nur ein bisschen was schief, er direkt quasi crackt und dann es schwer ist, wieder zurückzukommen.
Ja, das haben wir auch bei der Tour gesehen. Er ist mit Sicherheit auch nicht so explosiv, ja, hat da seine Probleme. Genau, es war ja diese Diskussion mit seinem Fahrrad. Er musste ja einen Fahrradwechsel machen und angeblich passte das nicht und der Sattel hin und her, obwohl das ja eigentlich das
identisch ist. Also die Mechaniker von Belgien haben gesagt, sie haben alle Räder geprüft, alle Räder waren gleich eingestellt.
Ja.
Sie waren alle gleich eingestellt.
Klar, also
das ist halt.
Ja, das ist klar, ist es der Kopf, das spielt da natürlich mit rein. Ja, ich bin ja jetzt gespannt, wie das bei Bora so läuft.
Ob der das Bora-Team auseinandernimmt. Also, ich bin also ob das
ganz gespannt, was so insgesamt da jetzt passieren wird mit ihm und den Leuten, die dorthin gehen. Gibt es wohl noch ein bisschen anderen Personalwechsel. Nicht bei den Fahrern, sondern auch an oberer Stelle. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
Ich habe mir mal in dem Zug gestern mal angeschaut, wenn Pogi jetzt, also es gibt ja bei Pro Cycling Stats gibt es ja eine All-Time-Rangliste.
Mhm.
Auf dieser ist Pogi jetzt, ich glaube, vor diesem Jahr war er auf Platz 17, dieses Jahr, jetzt ist er auf Platz 9 der Platz 8 der All-Time-Liste. Mhm. Also es ist nur noch Jacques Anquetil vor ihm, Alejandro Valverde, Roger de Vlaming, Bernard Hinault, Francesco Moser, Sean Kelly und Eddy Merckx. Die sind noch vor ihm. Wenn er jetzt Er hat dieses Jahr in dieser Rangliste Punkte 318 oder 390 Punkte gemacht. So, er steht bei 1790. Wenn der jetzt nächstes Jahr einfach dasselbe wieder macht, dann ist er schon auf Platz 2. Dann überholt er schon alle Fahrer. Dann ist nur noch Eddy Merckx vor ihm. Und Eddy Merckx hat Stand jetzt noch ein bisschen mehr wie 2000 Punkte mehr. Also Pogi müsste jetzt noch 5,3 Jahre lang so weitermachen.
Macht er nicht.
Und dann hätte er Eddy Merckx eingeholt.
Macht er nicht.
Aber was war denn Eddy Merckx für ein Typ? Was geht bei dem ab?
Ja, der Kannibale halt, ne? Meine, Eddy Merckx war ja noch so ein bisschen vor meiner Zeit sogar. Der war halt, egal welchen Radfahrer du fragst, das war halt der krasseste Fahrer, den es gab. Der hat halt alles gewonnen. Also ähnlich wie Pogi. Ähnlich jemand, der konnte auch noch sprinten. Eddy Merckx war einfach krass.
Ja, aber das. Also alle reden ja jetzt immer, klar, weil es natürlich jetzt gerade stattfindet, wir erleben diese Ära Pogacar und er ist ultra gut. Aber wenn man jetzt nur zum Beispiel diese Punkte anschaut, dann muss Eddy Merckx ist Stand jetzt quasi immer noch von den Punkten her doppelt so gut am Ende seiner Karriere wie ein Pogacar. Ja. Das muss man sich mal vor Augen führen.
Eddy Merckx war der beste Radfahrer der Welt.
Den es irgendwie je gab. Das ist völlig Banane. Gut, jetzt kann man auch argumentieren, der Sport war damals definitiv in der Breite nicht so professionell und krass wie jetzt, aber
das ist halt immer noch krasse Fahrer, ja, auch alle, die du da genannt hast, ja, die sind ja auch zum Teil echt mit Merckx gefahren, ja.
Das ist
krass. Es gibt auch diesen schönen Film, A Sunday in Hell, von Jürgen Laeth. Da geht es ja also um Paris-Roubaix. Und da ist Eddie Merckx auch vor allen Dingen viel zu sehen. Und von Jürgen Laeth, ja, genau. Und der ist übrigens gerade gestorben. Dänischer Regisseur. Und lohnt sich das mal anzuschauen.
Ja. Sunday in Hell.
Ja. Also,
okay.
So heißt er, genau.
Also, okay.
Krasser Film. Classic. Ja. Classic.
Ich muss aber, also, ja. Und dann, was sagst du noch zur Aero Bullet? Also, wie Remco jetzt auch. Also, ich finde auch, das sieht aerodynamisch wieder auf. Also, wir reden jetzt kurz nochmal über das Zeitfahren.
Ja.
Er hat ja beide Zeitfahren gewonnen: Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Boah, wenn du dir den Typen anguckst, wie der auf dem TT-Bike sitzt, es sieht halt auch einfach, es sieht quasi perfekt aus. Also wenn jemand sagt, okay, ich hätte gerne die perfekte Aero-Position, dann musst du dir den Typ angucken und... Ja.
Du hast immer so eine Ära von Zeitfahrern. Ulrich, Toni Martin, Cancellara, es gab immer so Typen, Ghana war ja auch eine Zeit lang so. Die setzen halt nochmal irgendwie einen drauf.
Und ich finde, Ghana ist immer noch so.
Ja, ja.
Aber Remco ist halt besser.
Der ist halt so unfassbar aerodynamisch, der Typ. Das ist halt krass. Und der kommt halt, der kann halt in dieser Position unglaublich Watts produzieren. Das ist halt auch nochmal echt eine Nummer, ja.
Ja. Ja, und da fand ich auf jeden Fall sehr amüsant, wie alle vor dem Zeitfahren oder nach dem Zeitfahren und dann über die WM so gesagt haben, boah, mal gucken mit Pogi. Mhm. Und Pogi dann trotzdem einfach Karten auf den Tisch legt, losfährt. Tschüss.
Genau, einfach mal 70 Kilometer vom Ziel, alle abgestellt hat.
Ja. Das ist schon geil.
Ja, Enrique war ja auch da, der ist ja in dieser, es waren ja dann noch 40 Mann in diesen Berg reingefahren und sagte halt, dann flog halt alles auseinander, ja, und dann fuhr er da mit irgendwie auf 30 oder so unterwegs und sagte, es war einfach abartig, wie schnell das auf einmal wurde. Und es war auch einfach warm. Das Wetter war auch komisch, ja. Es war so eine komische Höhe, so eine komische Hitze. Ist dann auch ziemlich eingegangen, weil er nicht genug gekühlt hat. Aber war halt schon krass. Ja.
Verrückt.
Ja.
Okay. Europameisterschaften muss man ja eigentlich nicht viel drüber reden. Remco rasiertes Zeitfahren und Bogi rasiertes Männerrennen.
Ähnliches. Ich fand aber die EM geiler.
Ja?
Also, ja, ich und zwar...
Das Rennen war auch besser zu gucken.
Richtig, genau. Ich fand das Rennen cooler. Der Kurs war halt brutal. Es war halt so ein Killerkurs. Was ich ein bisschen ungeschickt fand, ist, dass die ja nur 17 Leute haben durchfahren lassen. Also das ist so, sorry, es muss ja jetzt nicht sein, ja. Wenn die Gruppe dahinter 10 Minuten hat, und das war jetzt Platz 18 bis, keine Ahnung, 30 oder so, ja, dann lässt man die auch noch durchfahren. Mein Gott, da muss man das Rennen doch jetzt nicht beenden. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden, ja. Adam jetzt war ja auch noch da in dieser Gruppe mit drin, ja. Das war noch Top 20, ja.
Ja.
Wieso nimmt man die raus? Das ist doch totaler
Blödsinn. Ja, vor allem jetzt für einen Fahrer wie Adam Mills wäre halt ein Top-20-Ergebnis bei einer EM halt krass.
Guck dir mal an, was da für Leute baden gegangen sind vor ihm, ja. Habe ich nicht ganz verstanden, aber es war, Vindegaard war halt krass, ja, dass der da abgewunken hat, aber auch...
wie früh er vor allem abgewunken, ja, irgendwie genau, Kilometer 100, also nach 100 Kilometer? Olli Matthijs
fuhr da, ja. Und auch mit dem Almeida und dann sagt er, ey, auf einmal steigt der Vindegaard aus vor mir und denkst, ey, was ist denn jetzt los? Und der Almeida sagte, der kämpfte ja die ganze Zeit hinten dran rum und ich fuhr da mit und dachte, was ist denn los hier, der Almeida? Das sind doch so die krassen Typen und die haben halt alle zu kämpfen. Die sind natürlich höchstwahrscheinlich ein bisschen grau noch von der Vuelta gewesen und
ja.
Dann fährt dann so ein Olli Matthijs und denkt so, okay, ich stelle hier gerade diese Megatypen ab, ja. Zeigt auch schön, dass es Menschen sind, ja. Das ist schon sehr angenehm.
Absolut, das ist, glaube ich, das, was Pogacar dann wiederum ausmacht. Er ist kein Mensch.
Krass, ja. Also es ist halt, ich weiß nicht mehr, welcher Franzose das war, der hat ja in einem Interview gesagt, es gibt halt zwei Aliens da vorne und der Rest muss da gucken, wo er bleibt.
Ich fand eigentlich gar nicht hier bei Radio RTW, in dem anderen Radsport-Podcast hier mit Walscheid und so, die haben es, glaube ich, eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, dass Vingegaard halt ein Fahrer ist, der quasi, ich sag jetzt mal, alles ausreizen muss, um ganz bei gut. der Tour wirklich in dieser Form zu sein, um mit Pogi mitfahren zu können.
Ja.
Und Pogi wird da auch schon alles ausreizen, gar keine Frage, der das aber vom, ich glaube wirklich, das ist nur die psychische Komponente, wie Pogacar halt vom Kopf gestrickt ist, wie er mit diesem Sport umgeht, dass er das einfach viel besser wegsteckt und einfach, blöd gesagt, von seinem Kopf her, glaube ich, einfach für Radsport gemacht ist. Der mag es ja auch, also den Stress, das nicht Interviews zu geben, den Stress, das nicht im Höhentrainingslager zu sein, der enjoyt das, der findet das geil, der ist da gerne, der ist wahrscheinlich auch, ich sag jetzt mal, der hat damit mit Höhentrainings wahrscheinlich nicht so ein Problem, weil er ist da nicht von der Familie getrennt. So. Das kommt so rüber, als wäre UAE wär seine Familie. Und er hat ja auch immer Urska irgendwie mit dabei, weil die macht dann halt auch Höhentraining, passt ja.
Ist auch Radprofi, passt ganz gut.
Genau. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, den man bei Pogacar nicht vergessen darf, wo viele Profis mit strugglen, dieses Mönchleben, sag ich jetzt mal, was du heutzutage an den Tag legen musst, um dort wirklich auf dem Niveau zu sein. Und Pogacar macht das halt einfach, den juckt das nicht. Und das ist, glaube ich, der allergrößte Punkt, dass der Typ das alles mit so einer Gelassenheit macht, immer entspannt ist und dann halt auch noch zwei Tage nach einer EM noch so ein top besetztes italienisches Rennen abschießt und jetzt wahrscheinlich am Wochenende auch Lombardei-Rundfahrt zum 5. Mal hintereinander gewinnt.
Gucken wir.
Ja, wäre irgendwie auch mal schön, wenn ihn jetzt jemand schlägt. Ich würde es irgendwie Isaac Del Toro gönnen. Ich fände das geil, wenn, keine Ahnung, die zwei, also, keine Ahnung, Pogi will losfahren, Isaac Del Toro fährt einfach mit und dann geht Pogi vielleicht zeigt er so ein bisschen eine Schwäche hinten raus. Hat er ja schon mal in Lombardei. Da musste er Gurkenwasser trinken. Da hatte er Krämpfe. Und wenn dann Toro einfach keine Schwäche hat und das Ding gewinnt, das fände ich saugeil.
Ja. Naja, ich bin gespannt. Ja.
Wenn wir schon noch gerade bei Talenten sind und EM, Paul Cézanne. Geil. Also wie der sich diesen letzten Anstieg bei der EM da hochgequält hat, um diesen Italiener Francesco noch loszuwerden.
Ja.
Das sah, also wenn du dir du das Rennen gesehen hast und die zwei sahst, dann habe ich mir nur so gedacht, oh mein Gott, muss das gerade wehtun. Also die geben ja so 100% diesen letzten Anstieg hoch. Und ich weiß nicht, wenn jemand schon mal so ein, keine Ahnung, 5-6 Minuten Anstieg so Vollgas hochfährt, dieses Gefühl, wenn du über die Kuppe fährst, dass die dann auch noch so weitertreten, das ist ja einfach nur die Hölle.
Das ist ja der ganze Trick an der Sache, ja. Du musst halt immer noch so viel im Köcher haben, dass du halt auf der Fläche oder oben auf der Kuppe halt nochmal richtig Gas geben kannst.
Ja.
Ja, nee, war spannend zu sehen. Auch U19-Männer war ja auch ein guter Erfolg. Frauen auch, ich sag mal so, das war ja so ein bisschen Payback-Time für die versaute WM der Frauen, ja. Also Boring hat das Ding echt, also da waren ja wirklich dann die Favoritinnen unter sich, ja. Bollering dahinter ja, Van der Breggen und Kasia in der Verfolgung. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Wollering das so durchdrückt. Gucci hatte natürlich den Vorteil, dass Van der Breggen dann mit Sicherheit nicht mehr so die absolute Durchführung gefahren ist, ja, mit Kasia. Aber war eindrucksvoll, war schon cool.
Ja. Yes. So.
So.
Das heißt, jetzt haben wir noch Lombardei, wird wahrscheinlich Pogi gewinnen.
Ja.
Und dann ist eigentlich im Radsport auch so. Was kommt? Kommt nach Lombardei noch irgendwas?
Also Großes? Es gibt ja unendlich viele Rennen, ja.
Ja, aber dann
irgendwie Tour of Japan oder es gibt ja auch immer irgendwas dann in Ostasien, wenn man möchte.
Aber nach Lombardei haben wir eigentlich das Große durch, oder?
Ja, genau. Ich glaube, in Brasilien gibt es noch was und dann, Fernost gibt es viele und dann geht es eigentlich erst richtig wieder los in Australien.
Okay. Ja, sehr schön.
Genau, jetzt wollten wir noch über Offseason reden.
Ich bitte drum.
Wir haben das schon mal einen Podcast drüber gemacht.
Das war unser erster Podcast.
Genau. Können sich alle nochmal anhören, wie viel man verliert. Ja, also das geht dann doch schon relativ rapide. Ja, aber wir machen jetzt mal so einen kurzen Recap sozusagen. Ich würde die Offseason nicht zu lang machen. Das ist so das Erste.
Also, wenn wir halt jetzt von Offseason reden, finde ich, gibt es immer zwei Punkte. Es gibt ja einmal, finde ich, die Phase, wo du wirklich gar nichts machst, oder was heißt gar nichts, wo du wirklich mal aus deinem Schema, okay, ich habe einen Trainingsplan, ich habe feste Einheiten, die ich machen will, dass du da mal rausgehst. So. Und diese Phase, hast du ja gerade gesagt, die, wo man wirklich auch mal vielleicht wirklich gar keinen Sport macht, die nicht zu lange machen. So. Ja. Da hätte ich so gesagt, 10, 14 Tage kannst du machen. So, und dann, finde ich, gibt es immer so den zweiten Teil der Offseason, wo man dann halt wieder anfängt zu trainieren mit einem strukturierten Plan, aber das Ganze, ich sag jetzt mal, bei Weitem noch nicht so durchzieht oder auch noch nicht das Volumen fährt, wie man es jetzt während der Rennphase macht oder in der direkten Vorbereitung, die letzten 12 Wochen zum Beispiel vor einem Rennen. Ja. So, und das ist, finde ich, danach eigentlich die spannendere Phase, weil klar, wir wissen alle, 10 bis 14 Tage, wenn du es viel länger machst, wo du wirklich mal gar nichts machst, baust du schon echt krass ab, dann brauchst du schon wieder deutlich länger Zeit. Ja. Aber auch da sage ich zu Athleten, den Fall gibt es ja auch immer, keine Ahnung, die machen 10 Tage Pause und dann werden sie am 11. Tag krank und dann müssen sie wieder 2 Wochen machen. Nee, also blöd gesagt, selbst das.
Ja, dann ist es egal, ja. Also wenn du nicht im Februar schon total durchperformt bist, dann ist es, machst du 2 Wochen nichts und dann startest du langsam wieder los, ja. Klar, wenn du World Tour-Fahrer bist, geht es natürlich nicht so. Aber vor allen Dingen mach dann mal Sportarten, die du sonst nicht machst, ja. Krafttraining, Laufen, Inlinern, Skilanglauf,
Rudern,
richtig. Dann guckt man sich natürlich nochmal seinen Trainingsplan an. Oder die Saison, besser gesagt. Was war gut, was war nicht gut? Wieso war es gut, wieso war es nicht gut? Was lerne ich daraus? Und ja, das ist
so, das finde ich,
das ist so für mich immer das Wichtigste. Ja, so nachdem man dieses, ja, dieses Suchen nach der Wahrheit und das Suchen nach der Wahrheit findet in der Regel immer nur dann statt, wenn man sich auf die Suche nach Fehlern macht. Und wenn man die dann findet, dann versucht man halt daraus zu lernen und das zu verbessern. Das ist so der klassische Vorgang. Und das Erste ist, der erste Fehler, was heißt Fehler, ja? Das Erste, was man verbessern kann, ist Trainingsvolumen.
Ja.
Wo kann ich mehr machen? Wieso konnte ich nicht so viel machen? Wo habe ich vor allen Dingen Fehlzeiten? Und da muss ich nachschauen, wieso habe ich da nicht trainieren können? Beruflich, Kinder, was weiß ich, das gibt's immer. Das ist auch schwierig. Oder wurde ich krank? Wieso wurde ich krank?
So, und jetzt, pass auf, weil, damit erwische ich dich jetzt vielleicht auf dem kalten Fuß, aber ich habe mir jetzt genau diese Gedanken zum Beispiel auch zu mir selbst gemacht.
Ja.
So, weil das ist für mich jetzt gerade zumindest für einen Podcast das leichteste Beispiel, weil ich da auch wirklich im Detail drüber sprechen kann, mit Krankheit, whatever. Wenn ich jetzt auf meine letzten 365 Tage gucke, passt gerade ganz gut, weil ich habe vor ziemlich genau einem Jahr nach meiner Verletzung letzten Jahr mit den Wirbelbrüchen und den Rippenbrüchen quasi wieder so richtig mit dem Radfahren zumindest Anfang Oktober wieder angefangen und war ja, danach fand ich sehr schnell wieder extrem, also nicht extrem rennfit, aber schon was die Wattzahlen angeht, sind wir, glaube ich, nach gerade mal 6 oder 7 Wochen bin ich einen echt guten 20-Minuten-Wert gefahren, also da hatte ich nach, ich glaube, 6 oder 7 Wochen wieder 456 Watt über 20 Minuten gefahren. So. Wo man eigentlich sagt, okay, krass, dass nach einer Verletzung, wo man 9 Wochen quasi nicht Rad gefahren ist, so schnell wieder da war. Da war halt der Vorteil, okay, ich habe halt, bin sehr viel spaziert, du hast mich relativ früh auf den Stairmaster geschickt. Und wir haben halt so ein bisschen das System im Laufen gehalten, sage ich mal. So, da ist nicht der völlige Abbau passiert. Aber was ich dann spannend fand, dann haben wir Girona-Trainingslager gemacht. Und ich glaube, wenn ich mir meine Saison komplett angucke, haben wir im Dezember und Anfang November ziemlich dumm abgerissen, was Volumen angeht. Mhm. Und dann war ich aber quasi den kompletten Januar mehr oder weniger krank. Ich habe es im Januar nicht wirklich geschafft. Dann bin ich Ende Januar das Etappenrennen gefahren und war danach wieder direkt krank. Mhm. Und danach lief es dann wieder. Dann quasi nochmal Girona-Trainingslager gemacht und dann war ich quasi, ich sag jetzt mal, drin. Und das ist zum Beispiel für mich jetzt ein Learning, dass ich, glaube ich, aus der Phase letzten Jahr zu schnell zu viel gemacht habe, was grundsätzlich kurzzeitig hat das funktioniert und könnte man sagen, ey, hat doch alles geklappt, Form war, also ich glaube, ich war noch nie im Dezember so fit, Aber langfristig, um dann quasi in die Saison gut reinzukommen und auch diesen Effekt aus dem Trainingslager gut mitnehmen zu können, war das wahrscheinlich ein bisschen viel. Jetzt würde ich da tatsächlich meinem Trainer gar keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, das war auch absolut mein Ding, weil ich halt nach dieser Verletzung, nach 9 Wochen, ich habe die ganze Saison quasi im Bett verpasst, halt absolut Vollgas geben wollte, ja, weil ich halt super heiß war, einfach überhaupt wieder Radfahren zu gehen.
Nee, absolut richtig. Ich bin ein großer Freund von Volumen. Und in der Regel klappt das auch. Sag mal, hast du halt einfach Pech gehabt, fertig aus.
Ja.
Wenn du nicht krank geworden wärst, dann wäre halt alles mega gewesen. Also.
Ich würde halt.
Also interessanter sind dann solche Sachen wie. Passiert das permanent, ja, werde ich permanent krank. Und dann ist es Training definitiv ein Faktor, weil das natürlich schwächt. Aber ich finde dann spannend, so die Lebensumstände sich dann anzuschauen, ja. Gab es irgendwas, was eventuell dazu geführt hat, dass der Sportler, die Sportlerin auch anderweitig angegriffen war durch, keine Ahnung, veränderte Lebenssituation, Kind gekriegt, neuer Job, Umzüge, Partner, Partnerin krank, all solche Sachen, ja, die echt, ich finde, meistens sogar den deutlich größeren Einfluss haben als hohes Trainingsvolumen. Und
ja,
das sind so die Sachen, auch wenn man so, oh, ich bin im Übertraining und dies und das, wenn mir dann mal so Dateien oder von anderen Sportlern dann Sachen gezeigt werden, guck doch mal, ich glaube, ich bin im Übertraining von. Nicht unbedingt, sage ich mal, jetzt nicht von meinen Sportlern, aber wenn ich so von anderen Sachen Leuten höre, dann sage ich so, pff, also erstens glaube ich, dein Trainer hat sich da schon Gedanken gemacht und zweitens, klar, das kann man sich mal anschauen und durchrechnen, aber da ist immer so die Frage, was passiert denn sonst in deinem Leben und vor allen Dingen, wie viel isst du eigentlich? Die Leute unterschätzen so massiv, wie viel zu essen ist und vor allem, wie viel Proteine man sich reinpfeifen ja muss. Und da kann man mal ein Blutbild machen und mal gucken, wie sieht das so alles aus, ne? Wie sind die Werte, wie viele Proteine sind denn so in mir vorhanden, wie sieht mein Eisen aus, ja, und ja, da würde ich immer fragen, weil wenn man sich mal anschaut, wie viel Volumen eigentlich wirklich möglich ist, das ist unglaublich, wie viel man trainieren kann. Die Frage ist immer nur, wie gut kann ich es versorgen, und die Leute unterschätzen massiv, wie viel sie essen müssen.
Ja, ja, ja. Den zweiten Punkt, den du quasi gerade angesprochen hast, mit der, ich sag mal, der psychischen Situation, fand ich zum Beispiel auch krass, dass diese, man darf das, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen, wenn du eine Situation daheim hast, die nicht, oder die dich belastet. Also ich finde, es gibt da immer zwei. Es gibt Leute, die kommen mit sowas halt sehr gut zurecht oder die haben sich über eine Zeit an sowas gewöhnt. Und wenn dann eine neue Situation aufkommt, die sie stresst, tun die das immer so ein bisschen ab nach dem Motto, ja, okay, ich habe ja schon viel Stress, ich kann das schon abhaben. Mhm. Wo ich mir dann manchmal denke, ja, du bist aber diese Art Stress, die du jetzt gerade erlebt hast, die bist du gar nicht gewohnt, sondern du bist den normalen Family-Stress gewohnt. Und wenn dann zum Beispiel noch jetzt, keine Ahnung, du bist den Stress von deinen 2 Kindern gewohnt und hast dir dann Workaround geschaffen, dass du dein Training gut durchkriegst und dass du deinen Schlaf irgendwie hinhältst. Aber dann kommt zum Beispiel jetzt ein Umzug noch dazu oder, keine Ahnung, plötzlich ist die Mutter noch krank und da kommt wieder was dazu. Ich glaube, das sind Sachen, wo man dann einfach so ein bisschen aufpassen muss und dann auch im Optimalfall der Sportler selbst schon sagt, okay, ich schaffe jetzt vielleicht die 15 Stunden nicht jede Woche, aber dann mache ich halt 10. Und diese 10 bringen dir viel mehr, wie weiter 15 draufzuhauen. Aber dann quasi jedes Mal gestresst vom Rad zu steigen, Schlaf abzuzwacken und dann vielleicht die Zeit, die man auch mal auf der Couch braucht, um das zu verarbeiten, dass vielleicht der krank ist, dies krank ist, ich einen Umzug hatte, die darf man da halt nicht unterschätzen.
Ja, und da kann man Sport ja super nutzen, ja. Sport ist in solchen Fällen regulierend. Das heißt, wenn ich merke, boah, ich kriege mein Training nicht durch und es wird alles zu much, dann nutze ich den Sport, um aus dieser stressigen Phase ganz gut durchzukommen. Das heißt, ich muss halt nicht 15 Stunden trainieren, weil es zu viel wäre, sondern vielleicht nur die Hälfte oder vielleicht 10 Stunden. Und dann fahre ich halt ohne Powermeter, vielleicht Herzfrequenz an und sage, okay, ich fahre jetzt einfach, ich bewege mich halt einfach. Einfach, um diesen Stress abzubauen, ne? Weil Stress, ja. Cortisol schießt hoch, dir geht's nicht gut. Die probate Reaktion des Körpers wäre immer, sich zu bewegen, ja. Hast du Stress, ja, heißt der Säbelzahntiger kommt um die Ecke oder Hungersnot oder ähnliches. Ich muss aktiv werden und da ist halt Bewegung immer ein probates Mittel, um damit umzugehen. Aber Bewegung im Sinne von, ich gehe jetzt, ja, ich versuche dieser Situation so ein bisschen, auch ein bisschen Abstand da reinzukriegen, reflektierend. Ich meine, das kennen wir alle, ne? Man hat irgendwie Stress, man setzt sich aufs Rad und dann kommen die Lösungen so ein bisschen von alleine, beziehungsweise es wird alles so ein bisschen relativiert und ich fahre jetzt nicht mit dem Gedanken Fahrrad, ich gucke auf mein Training und sehe, okay, ich muss jetzt irgendwie 10x5 Minuten Schwelle fahren. Um Gottes Willen, das lässt man natürlich sein. Also da muss man auch so erwachsen oder ein so gutes Körpergefühl entwickeln, dass man sagt, okay, es geht nicht. Und dann hat man in der Regel auch einen Trainer, mit dem man darüber spricht und sagt, ey, gerade echt, alles heavy, ich muss da ein bisschen rausnehmen. Und dann ist das ganz klar. Wenn du dann einen Trainer hast, der sagt, ey, du musst aber durchziehen, sonst wird das nichts, dann...
Kleiner Tipp, Trainerwechsel.
Ja, ich glaube, aber das, also, ich kenne keinen Trainer.
Nein.
Doch, tatsächlich, ich werde den Namen nicht nennen, aber ich hatte tatsächlich mal einen Trainer, als ich eine Verletzung hatte, die mich jetzt, ich sag mal, indirekt beim Radfahren eingeschränkt hat. Hab ich mal einen Spruch gehört, ja, wenn du im Liegen nicht schlafen kannst, dann setz dich halt in einen Sessel, du musst aber weiter trainieren.
Großartig.
Also ich hatte damals zwei Rippen gebrochen, mhm, und konnte einfach in meiner gewohnten Haltung nicht schlafen, habe halt gesagt, okay, ich schlafe gerade super schlecht, ich kann das Training so nicht umsetzen, habe ich dann halt diesen Spruch gehört, wo ich mir dachte, cool. Zu dem Zeitpunkt war ich persönlich zu jung und bei weitem noch nicht reflektiert genug, um zu wissen, okay, schönen Tag noch, Herr Trainer. Ja.
Ja, in der Regel ist es so, sagt man dann fuck you oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder sind vielleicht auch Menschen, die gerne in den Keller gehen, um sich auspeitschen lassen, die das...
Ja.
Echt, gibt es so Menschen, ja. Klar, also...
Ich glaube aber, was wir sagen können...
Oder hat man Schmerzen, ja? Das sind immer so... Also wenn man halt Schmerzen hat und es geht halt gar nichts, dann muss halt echt die Handbremse reingeworfen werden. Bin ich verletzt, aber hab einen guten Workaround, kennen wir alle, ja? Dann macht man das. Aber wenn die Schlafqualität massiv leidet und es einfach gerade nicht geht, mein Gott, das ist doch, dafür ist ja ein Coach da, ja, dass der das auch reguliert und dir sagt, pass mal auf, ist schon richtig, dass du jetzt weniger machst. Sonst kann man sich auch irgendein PDF aus dem Internet laden und sagen, ich trainiere das mal ab.
Ich muss sagen, ich hatte da gerade genau dazu ganz ein passendes Beispiel. Ich hatte gerade einen Athleten, der ist jetzt nochmal Köln-Marathon gelaufen. Und der spielt auch immer noch ein bisschen Tennis und er hat sich tatsächlich 4 Wochen vor dem Köln-Marathon beim Tennisspielen mit einem Kollegen, sind die so ineinander gerempelt, eine Prellung bei den Rippen zugezogen. Mhm. Und der konnte ganz gut noch schlafen, aber hat halt gesagt, boah, also intensive Intervalle gehen echt nicht, locker laufen ist okay, auch ein bisschen zügiger laufen ist auch noch okay, ja, aber alles andere tut zu sehr weh. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, dann du bestimmst quasi, wie viel wir noch trainieren. Du musst gucken, ob es von den Schmerzen her geht, ob du auch schlafen kannst. Ansonsten, dann trainier halt einfach nur ganz locker Grundlage und er ist trotzdem, obwohl er keine Intervalle mehr gemacht hat, noch seine neue PB auf dem Marathon gelaufen. Ja. Also es geht auch wenn Leute immer, ich sag mal, sehr unruhig werden, ich konnte jetzt die Intervalle nicht mehr machen. Ja, im Endeffekt ist immer erstmal das Wichtigste, in Bewegung zu bleiben. Und dann kann natürlich, umso höher das Niveau wird, umso schwieriger wird das dann, aber grundsätzlich kann es noch möglich sein, trotzdem dann noch Leistung zu bringen.
Klar, auf alle Fälle. Also ich habe eine Bekannte, mit der, die kenne ich schon seit Ewigkeiten, der helfe ich immer ein bisschen beim Training, die läuft auch Marathon, die hat Kind, hat einen krassen Job. Die trainiert halt, also 8 Stunden ist viel. Die ist auch gerade Marathon gelaufen und zwar in 3:14. Fand ich jetzt schon ziemlich beeindruckend.
Das ist schon echt zügig.
So für Anfang 40, Kind, krassen Job, 8 Stunden ist schon echt viel. läuft gar nicht so viel, sondern sitzt auch viel auf dem Rad. Ja, fand ich schon cool. Aber bleibt auch echt cool, ja. Wird dann, klar wird die dann mal krank, weil das Kind krank ist. Aber da ist halt, die ist halt in sich ruhig. Und das macht dann schon viel aus. Ja.
Ja. Zum Thema Ernährung. Mhm. Hast du ja auch gerade schon angesprochen, die Leute unterschätzen quasi massiv, wie viel sie essen. Mhm. Und jetzt habe ich ja gerade selbst für mich und meine Athleten das erste Mal sowas...
So ein Mega-PDF gemacht. Ich habe das noch gar nicht kommentiert.
Ein Mega-PDF? Findest du es ist mega? Ich weiß, also... Findest du es gut?
Ja. Also ich hätte es besser gemacht, aber...
ich hätte aber auch erwartet, dass du es besser machst. aber wenn ich, als ich das geschrieben habe, muss ich ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr schwer, Athleten das Ganze näher zu bringen, ohne dass man es mal trackt.
Ja, das ist also, fast unmöglich. Also es ist
oder?
Schwer. Ja,
also
da gibt es ja super viele Studien zu. Also in der Regel reguliert unser Körper das gut, ja. Sonst würden wir alle super fett werden, ja. Wobei, das Problem haben wir ja teilweise in unseren westlichen Gesellschaften.
Auf jeden Fall.
Ja, gibt ja Studien dazu, also wie gut können Leute einschätzen, was sie essen. Und selbst die besten, so Ernährungswissenschaftler, die haben immer noch 20% Fehlerquote, ja. Und in der Regel, so Normalos liegen halt irgendwie bei 40%, also richtig so, boah, krass, ja. Mal ein Gefühl dafür zu kriegen, vor allen Dingen, wir leben ja in einer Welt, wo das Essen so verarbeitet ist und du das nicht checkst. Wie viel Energie steckt da jetzt eigentlich drin?
Mhm.
Ist es mal nicht schlecht zu sagen, okay, ich gucke da hinten mal drauf, zeichne das mal auf und stelle dann irgendwann fest, oh, warte mal, hier, die drei Schoko-Gelee-Bananen, die haben ja schon wieder 150 Kalorien. Oder Olivenöl, ein Esslöffel hat ja auch irgendwie 120 Kalorien oder was weiß ich, ja. Dass die Leute so ein Feeling dafür kriegen, hey, das ist ja doch relativ viel, was ich mir hier gerade reinpfeife. Ich finde das nicht schlecht, um das mal einfach, ein Gefühl dafür zu kriegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, das darf nicht obsessiv sein, ja, es gibt immer das Argument, dass Essen tracken so der erste Einstieg für eine Essstörung ist. Ich glaube, Leute, die grundsätzlich Probleme haben mit dem Essen, da kann das schon sein, dass das problematisch ist. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt den Fall, dass die Person, sehr, sehr, sehr guter Sportler, festgestellt hat, dass er immer deutlich zu wenig isst. Der hat es wirklich aufgezeichnet, getrackt und festgestellt, A, Proteinhaushalt viel zu gering, nimmt viel zu wenig auf und zweitens auch immer kalorisch viel zu wenig, weil der isst total gerne Salat, ist super gesund, also eigentlich alles das, wo man sagt, okay, das ist jetzt mega gut für jeden, der isst, aber insgesamt keine Ahnung, ja, trainiert 20 Stunden und nimmt halt am Tag irgendwie 2.500 Kalorien auf, was viel zu wenig ist. Dann, ja,
es ist. Bei 20 Stunden müssen ja mindestens eigentlich 4.500. Jetzt kommt es natürlich auf die Leistung an, die er tritt, ne?
Und fühlte das halt nicht, ja. Und dann haben wir halt im Test gesehen, Laktatbildung ist runtergegangen. Da habe ich gesagt, ey, pass mal auf, irgendwas passt jetzt gerade nicht, ja. Blutbild gemacht, Proteinhaushalt angeschaut, Eisenwerte, alles so Indikatoren. Da habe ich gesagt, isst du genug? Klar, ich esse total viel, ich habe nie Hunger, ich bin immer satt und. Und dann mal getrackt und festgestellt, ui, Björn, ich esse total wenig. Ich so, genau. Und es gibt einige, die dann sagen, ich muss jetzt immer viel mehr essen, aber mir geht's viel besser. Ja.
Ja. Also ich glaube, es gibt eigentlich, das gibt halt, das ist jetzt sehr grob, ne? Grundsätzlich ist jeder erstmal sehr individuell, was gerade Ernährung und seinen Stoffwechsel und seinen Körper angeht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, gibt's ganz grob gesagt zwei Typen. Die einen, die zu viel essen und ja, somit eher, ich sag mal, immer in diesem Bereich sind, okay, ich muss quasi Gewicht abnehmen, jetzt auf den Spitzensport bezogen. Und dann die anderen, die quasi sagen, okay, ich esse zu wenig, ich muss quasi immer mehr essen und muss quasi in diese Richtung gehen. Jetzt finde ich es halt sehr interessant, weil wenn du dir jetzt die Top-Profi-Teams in der World Tour anschaust, die tracken eigentlich alle. Die tracken eigentlich gerade in diesen jetzt in die Tour de France Vorbereitung, whatever, die sind alle komplett ihre ganze Ernährung am Durchtracken mit Apps, die ihnen quasi sagen, okay, pass auf, Kollege, du hast jetzt hier deinen Trainingsplan, also die Apps ziehen sich zum Beispiel ihren Trainingsplan und sagen dann, okay, hier an dem Tag wirst du ziemlich sicher, sagen wir mal, jetzt 4.500 Kalorien verbrennen, iss bitte plus Grundumsatz 6.500 Kalorien nach. So.
Ja.
Und wenn man sich dann mal anschaut, ich glaube, die allerwenigsten Sportler würden es wirklich schaffen, 6.500 Kalorien ordentlich und sauber nachzuessen. So. Und ich finde, da sieht man jetzt zum Beispiel sehr gut bei einem Fahrer wie Jonas Abrahamsen. Das finde ich halt immer geil. Der teilt das ja wirklich. Der teilt ja seine 8.500 Kalorien-Tage. Und da sieht man dann auch, das ist auch nicht mehr alles sauber. Der schiebt sich auch zum Nachmittag 4 Toast mit dick Marmelade rein, weil der sagt, ja, anders kriege ich die Kohlenhydrate halt gar nicht rein. Wie willst du sonst 8.500?
Uno X nochmal? Ich habe es gerade vergessen.
Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt... mit Food Coach, Fuel In, Eat My Right und Hexes beschäftigt. Ja. Und ich werde jetzt wahrscheinlich mit Athleten mit Hexes anfangen zu arbeiten. Da habe ich tatsächlich heute Mittag auch noch einen Call mit der Firma. Weil das, glaube ich, bisher zumindest für jetzt in Vergleichsweise für einen kleinen Trainer wie mich noch, ich sag mal, finanziell darstellbar ist und auch für die Athleten finanziell darstellbar ist. Also Food Coach hat mir irgendwie eine geile Antwort geschrieben, wie teuer sie wären. also um überhaupt was anpassen zu können, so. Fuel In bietet es gar nicht an, Eat My Right hat mir die App nicht gefallen und Hexas ist, glaube ich, jetzt so die App, wo ich rausgekommen bin, die Sinn macht.
Ja.
ja, ich glaube halt...
Ich bin gerade bei Uno X auf der Seite, ich check nämlich gerade mal, wen die haben. Ja,
ich glaube, es ist halt wirklich ein Punkt, man muss es nicht immer machen, aber wahrscheinlich werden die allermeisten Athleten, in welche Richtung auch immer, sehr gute Ergebnisse damit haben, wenn sie das Ganze mal tracken. Also ich habe einen Athleten, der hat jetzt, seitdem ich mit ihm zusammenarbeite, über 15 Kilo Gewicht verloren und hat währenddessen eine FDP aufgebaut. Der kam von 267 Watt und ist jetzt fast bei 400 Watt FDP. Mhm. Und das ist immer noch bei ihm jetzt kein überragender Watt pro Kilogramm Wert, aber ein echt guter Watt pro Kilogramm Wert, einfach weil der halt Leistung aufgebaut hat und halt 15 Kilo verloren hat. Und das sage ich ganz klar, das hat er nur hingekriegt, weil der getrackt hat. Und der macht das schon sehr diszipliniert, aber auch der, habe ich auch gesagt, wenn du mit deiner Family essen bist oder wenn du bei den Schwiegereltern eingeladen bist zum Essen, dann... track nicht so. Das muss auch irgendwo alles noch einen normalen Rahmen haben. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist eigentlich der beste Weg, dass Athleten es hinkriegen, zu tracken. Im Optimalfall vielleicht mit jemandem zusammenarbeiten, der ein bisschen Ahnung von Ernährung hat, nochmal über die Ernährung mit drüber schaut, weil ich finde, da gibt es schon immer Sachen, die man berücksichtigen kann. Also welche Kohlenhydrate esse ich wann, wie viel Fett esse ich, was esse ich an Ruhetagen, dass man da einfach einen guten Fahrplan hat. Aber dass man dann halt trotzdem neben dem ganzen Tracken und der Ernährung auf den nochmal anschaut, dass man dann es halt trotzdem hinkriegt, auch noch mit der Familie, ich sag mal normal am Sonntagabend zum Beispiel, zusammen zu essen. Der soziale Aspekt darf da halt schon gerade bei Nicht-Profisportlern nicht hinten runterfallen.
Ja, definitiv. Ja, also ich finde Track, ich mache das ab und zu mit, oder ich mache es doch relativ oft mit den Sportlern, damit sie ein Gefühl dafür entwickeln. Und ich finde, man kann das relativ simpel runterbrechen. Grundbedarf und Verbrauchsbedarf plus Kohlenhydrate und Proteine dann nochmal nachschieben. Ja, genau. Ich finde die Apps auch teilweise gut, aber ich habe oft Sportler, die dann sagen, wow, noch ein Ding mehr. Puh, ja. Ja, muss man so ein bisschen...
Ich glaube, es fällt vor allem den Sportlern schwer, die eh schon, ich sag mal, ihr Training in einen vergleichsweise vollen Alltag reindrücken. Da wird es auf jeden Fall tricky. Ich sage eigentlich bei allen, die ein professionelles Niveau anstreben, das Niveau ist so hoch geworden, du musst halt deine Ernährung, jetzt mal unabhängig vom Gewicht, du musst deine Ernährung in den Griff kriegen, einfach nur, damit die Trainingsanpassung eine bessere ist.
Ja. So. Also, was mir nicht gefallen hat, ist teilweise, dass ich fand, ich weiß nicht mehr, welche zwei Apps ich hatte, ich fand das, was rausgeschmissen wurde, nicht gut.
Ja.
Es war nicht bedarfsgerecht. Und es war entweder zu wenig, es war auch, von den Makros war es okay meistens, aber es war dann teilweise echt zu wenig und das hat mir nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen.
Also ich habe mir jetzt, wie gesagt, ich habe mir die vier Apps angeguckt,
ja.
Bin bei Hexas gelandet, weil zum Beispiel Fuel In und Eat My Ride meiner Meinung nach deutlich zu wenig Kalorien angezeigt haben. Die Makros bei Fuel In zum Beispiel waren die Fette extrem hoch. Ja, der wollte teilweise am Tag 120 Gramm Fett essen.
Fuel In hat auch immer synchronisiert mit Training Peaks, richtig?
Ja.
Ja,
ja,
ja, ja, ja, genau. Mhm.
Da das ist das, was du bei mir dann auch gesehen hast, wo das dann genau. So drin
da
stand.
War, da konnte ich dann echt nicht d'accord gehen. Also die Sachen waren so, puh, passt jetzt irgendwie nicht. Ja.
Genau. Food Coach, finde ich, ist gut. Was mir bei Food Coach nicht so gut gefällt, ist die Datenbank und die Synchronisation. Also du kannst zum Beispiel, als wenn ich jetzt als Trainer das benutzen würde, kann ich nicht die ganze Woche des Trainingsplans des Athleten quasi in Foodcoach schon reinladen und mich quasi hinsetzen, wenn ich seinen Trainingsplan schreibe, ihm auch noch Notizen reinschreiben, okay, hier an dem Tag isst bitte abends mehr Kohlenhydrate, weil du hast am nächsten Tag harte Intervalle, die würde ich gern vorverpflegen. Sowas geht da zum Beispiel nicht. Und das ist das, warum ich jetzt mit Hexas arbeiten werde, weil ich da zum Beispiel die Möglichkeit habe, über zum Beispiel, okay, der Athlet fährt donnerstags Intervalle, ich kann dann mittwochs schon sagen, okay, verpfleg das mal ein bisschen vor, mach mal hier am Tag, am Ruhetag, mach mal die und die Makros und so. Das ist halt da ganz cool.
Ja.
Und ich habe da ein bisschen mehr Eingriff drauf, wie du das verpflegen kannst.
Ja. Und auch da immer der Hinweis, das sind alles Modelle und Modelle sind alle fehlerbehaftet. Manche sind gut und manche sind halt nicht gut. Während eines Trainings verändert sich der Stoffwechsel. Ja, also verändert sich die Leistungsfähigkeit. Das weiß ja jeder. Diese Modelle berechnen immer auf einem Status. Manche haben mit Sicherheit auch irgendwelche Regressionen mit drin oder was weiß ich, ja. Aber habt das im Kopf, wenn ihr Hunger habt, dann esst einfach. Ganz einfach. Man muss sich nicht sklavisch an diese Dinge halten. Wenn man Gewicht verlieren will, dann tut das immer ein bisschen weh. Das gehört so ein bisschen dazu. Da kann man aber wunderbar mit einem höheren Proteinanteil und höheren Ballaststoffanteil entgegenwirken. Dann hat man so dieses Sättigungsgefühl. Aber grundsätzlich immer im Auge behalten, die Maschine weiß nicht, sieht nicht in euren Körper rein. Die hat nur Wattdaten und dann irgendein Profil hinterlegt. Wie gut das ist, weiß man nicht.
Genau, das ist, glaube ich, auch bei den meisten Apps und so der größte Punkt. Und gerade wenn Athleten noch gar kein Gefühl dafür haben, auch echt schwierig. Weil je nachdem, wie dein Alltag ist, je nachdem, wie gestresst du in deinem Alltag bist, gibt es Tage, wenn du viel gestresster bist, wirst du wahrscheinlich mehr Kohlenhydrate verbrennen und wirst du deswegen auch vielleicht mehr Hunger auf Kohlenhydrate haben. Ja. So, wenn du weniger gestresst bist, sehr entspannt bist, du bist vielleicht im Urlaub, kannst jeden Tag entspannt trainieren, klar funktioniert da deine Ernährung super. Und wenn du wieder heimkommst und dein Chef dir aber den ganzen Tag auf den Sack geht, du dann heimkommst, gestresst bist, dein Training aber irgendwie noch durchziehen willst, aber scheiße, du musst die Wäsche noch aus der Waschmaschine holen, dann wird die Ernährung vielleicht, wie du sie im Urlaub gemacht hast, schon gar nicht mehr so funktionieren. Also das immer so ein bisschen im Kopf zu haben, zu versuchen zu reflektieren, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber was ich noch gerade, weil du das gesagt hast, was du vielleicht noch kurz erklären solltest, weil ich denke nicht, dass das jeder weiß, die Leistungsfähigkeit verändert sich über ein Training, aber welchen Einfluss...
Leistungsfähigkeit ist morgens auch anders als abends.
Ja, genau, aber wie hat das vielleicht einen Einfluss auf deinen Energieverbrauch und deine Energie oder auch deine Kohlenhydrate, die du zuführen musst? Das musst du, glaube ich, einmal kurz erklären.
Sagen wir mal, du machst morgens Sport.
Mhm.
Ist mit Sicherheit deine Sauerstoffaufnahme nicht da, wo sie eventuell nachmittags ist. Ja? Das heißt, du hast tendenziell bei gleicher Wattanzahl einen höheren Verbrauch an Kohlenhydraten. Ja.
Ja.
Wenn du lange Rad fährst, werden irgendwann deine Fasern müde und andere Fasern übernehmen den Job. Das heißt, auch langsame Fasern werden müde, schnelle Fasern übernehmen du brauchst mehr Kohlenhydrate, je länger die Fahrt wird. Ja, sowas sollte man immer im Blick haben. Ja. Ich habe schlecht geschlafen, auch ein klassisches Beispiel. Ich habe dann einen eventuellen höheren Bedarf an Kohlenhydraten. Ja. Das einfach immer im Blick haben, ja, dass auch tagsüber, dass man jeden Tag die gleiche Leistung hat und bringt. Das sind alles nur Annäherungsversuche. Ich meine, wir haben das ja auch. Ja. Bei uns ist ja jede Trainingseinheit, nach jeder Trainingseinheit wird dir ausgespuckt, wie viel Kohlenhydrate du verbraucht hast. Das funktioniert schon ganz gut, aber ist halt ein Modell. Ja. Bin ich in Höhe, verbrauche ich mehr Kohlenhydrate. Auch ist es heißer, verbrauche ich mehr Kohlenhydrate. Ja. Sinkt meine Leistungsfähigkeit. All das. Ist es kalt, verbrauche ich mehr Energie. Muss ich mehr essen. Ja. Von daher, das immer im Blick haben mit, ich sag mal, vernünftigen Menschenverstand, wenn ich morgens um 7 Sport mache, ich meine ganz ehrlich, da ist, klar gibt es Menschen, die sind da schon super fit und wach und wie auch immer, wenn ich aber morgens um 7 eine Stunde laufen gehe oder ich mache das nachmittags, das sind halt zwei verschiedene Personen, die Sport machen. Der Puls sieht auch echt anders aus. Ich habe das früher immer, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, gleiche Wattleistung, Puls aufgezeichnet, ich war morgens halt immer 15 Schläge höher. Bei gleicher Leistung. Das fiel mir alles viel schwerer. Und zurück dachte ich so, Alter, ich fliege hier, was geht denn ab?
Ja, absolut. Ich glaube, das beste Beispiel, das ist jetzt natürlich Overkill für die allermeisten, ist aber, und das finde ich dann, da kannst du es halt am besten dran zeigen, ist einfach mal, wenn du morgens, fahr mal morgens 30 Minuten bei deiner niedrigen Grundlagenleistung und nimm mal Laktat und dann machst du das mittags genau wieder, wo du vielleicht morgens nüchtern bist, mittags hast du vielleicht ein bisschen was gegessen, du wirst andere Laktatwerte haben und das zeigt schon, dein Stoffwechsel läuft anders. Und somit ist das immer so, du natürlich im Optimalfall hältst du dich so gut es geht an deinen Trainingsplan, aber je nachdem, wie du dich auch fühlst, die Athleten müssen halt so ein bisschen dafür lernen, Situationen so gut es geht einzuschätzen, um sich dann auch gut daraus zu verpflegen und im Optimalfall sich halt überhaupt erstmal gut zu verpflegen. Und dann ist im Optimalfall erstmal gerade in intensiven Trainingsphasen, verpflegt euch lieber ein bisschen höher wie niedriger. Ja. Klar, wenn dann das Gewicht hochgeht, muss man dann mit dem Trainer nochmal Rücksprache halten oder hat im Optimalfall einen Trainer, mit dem man Rücksprache halten kann. Aber ich bin auch immer, und das habe ich auch in meinem, ich nenne es jetzt mal Handbuch, dann auch geschrieben, es ist immer wichtiger, sich gut zu verpflegen und Leistung zu bringen, als sich unter zu verpflegen und keine Leistung zu bringen.
Es ist kein kosmetischer Sport, den wir betreiben. Ja, sonst macht man Bodybuilding oder irgendwie Fitness oder wie auch
immer. Und die Jungs sehen zwar leistungsfähig aus, aber so ein Bodybuilder, der mit keinem Körperfett auf der Bühne steht, der ist alles, aber nicht leistungsfähig. Die Leute, die sind psychisch und körperlich ein Frack eigentlich in dem Moment.
In der Regel sind diese Menschen dann, wenn sie in Peak Shape sind auf der Bühne, ziemlich durch, ja. Genau, also es geht immer um Leistungsaufbau und wenn man da vielleicht mal 1-2 Kilo zu viel drauf hat, dann ist es erstmal wurscht, weil das kann man ja auch immer mal zwischendurch dann irgendwie loswerden. Wenn man 10 Kilo zunimmt, dann sollte man vorher die Handbremse anwerfen. Aber das Gute ist, ich meine, solange der Motor läuft und man ein bisschen vielleicht zunimmt, ja, vor allem im Winter, ist doch mega. Du kannst halt die mega Shape aufbauen. Wenn es dann so Sportler gibt, die schon mit 6% Körperfett im Dezember durch die Gegend heizen und wirklich die Körner abwiegen, das endet in der Regel nicht gut. Erstens sind sie krank und zweitens bauen sie keine Leistungsfähigkeit aus, sondern dümpeln so rum, haben dann ihre 70er Sauerstoffaufnahme und 0,35er Laktatbildung, es wird nicht besser werden. Also die trainieren wahnsinnig viel und es wird nicht besser werden. Es ist so, im Krebsgang wird die Form dann hin und her geschoben. Ja, aber ey, sorry, habe ich so oft gesehen.
Ja.
Trainieren 20 plus Stunden, zählen die Körner ab und wundern sich, wieso sie nicht besser werden. Und ich habe ein Kilo zugenommen und haben schon Schweißperlen auf der Stirn. Ja, also,
ja. Ohne Scheiß, das ist immer noch mein Go-To-Beispiel, ich habe einen Athleten, den trainiere ich jetzt schon echt lange, ich glaube jetzt seit 3 Jahren und wir haben sau viele Faster-U-Tests und ab dem Zeitpunkt, wo ich ihm gesagt habe, nimm mal 2 bis 3 Kilo zu. Da haben wir das über ein paar Monate sehr konstant gemacht. Wir haben jetzt nicht gesagt, okay, der hat sich jetzt nicht auf die Couch gesetzt und innerhalb von einer Woche sich 10 Becher Ben & Jerry's reingezogen, sondern wir haben das sehr kontrolliert gemacht, 500 Kalorien jeden Tag mehr, wie er verbraucht hat. Er hat über 2 bis 3 Monate 2 bis 3 Kilo zugenommen. Jetzt nicht unbedingt, also das war jetzt bestimmt auch Muskelmasse dabei, aber auch bestimmt auch ein bisschen Fett. Aber seitdem, der hat jetzt eine deutlich höhere VO2 Max, als er vorher hatte. Der hatte vorher eine 62, glaube ich, und jetzt hat er eine 70. So, und das ist halt einfach, sein Körper schafft es, mit mehr Energie einfach eine viel bessere Anpassung zu machen. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, wir machen das so lange, hältst du dieses höhere Gewicht, bis die Leistung nicht mehr nach oben geht. Und dann können wir uns überlegen, gehen wir die 3 Kilo vielleicht wieder runter, um dann ein besseres Watt-pro-Kilogramm-Verhältnis da zu haben. Aber bisher ist seine Watt-pro-Kilogramm durch das Mehrgewicht einfach besser geworden. Ja. Und das müssen halt viele Athleten, die gerade zu dünn sind, auch erstmal checken. Und das haben wir im Ausdauersport. Wir haben beides an. Wir haben Leute, die auf jeden Fall zu schwer sind und wir haben Leute, die auf jeden Fall zu leicht sind. Und ich glaube, die müssen sich alle einfach in der Mitte treffen.
Ja. Wobei das zu leicht, ja, das findet man deutlich öfters.
Im
Profisport.
Im Profisport, ja.
Ja, weil zu schwer ist halt, ja. Das ist ein bisschen weniger essen, fertig.
Ja. Gut.
Super.
Punktlandung, 1 Stunde.
Sehr gut. Ich gehe jetzt auch Sport machen.
Ich nicht.
Super. Und genau, sonst. Ich hab ein neues Buch gekauft.
Ich krieg jetzt über einen Athleten, der in der Schweiz wohnt, bekomme ich jetzt doch das Buch von Florian Vogel.
Oh, cool.
Weil der hat das jetzt in der Schweiz bestellt und wird es mir dann wiederum nach Deutschland schicken. Weil leider hat Florian Vogel auf meine Anfrage, ich habe ihn angeschrieben und gefragt, hey, kann man das Buch auch bitte nach Deutschland bestellen? Hat er mir nie geantwortet.
Florian.
Frechheit.
Wenn du das hörst. Wir wollen das Buch.
Ja, ich krieg jetzt, wenn ich das Buch habe und gelesen habe, dann kann ich dir sagen, ob es gut war und dann kann ich es dir auch zuschicken.
Ja. Ja. Ich habe gerade mir aus Spaß, ich bin ja kein Design-Typ, aber Dieter Rams habe ich mir gerade Complete Work bestellt, weil ich diese Person einfach immer spannend fand oder finde. Das war der Typ, der früher das Design bei Braun gemacht hat. Maßgeblich, ein sehr reduziertes Design. Auch so Apple hat sich da ja sehr, sehr stark dran bedient, also wirklich extrem dran bedient. Und so wie der so Design versteht und auch so im Alltag. Und allein das Vorwort ist schon richtig, richtig gut. Und das habe ich mir jetzt so genüsslich reingezogen die letzten Tage. Es sind natürlich viele Bilder. Aber es ist ganz schön, ja, wie viel Gedanken man sich machen kann und wie viel Liebe man da reinstecken kann und wie philosophisch das auch ist. Und das finde ich schon ganz, ganz spannend. Ist auch schön anzuschauen. Ja, definitiv.
Alright, damit haben wir dann quasi auch die Buchempfehlung abgehakt.
Haben wir das jetzt auch abgehakt? Nächste Woche bist du dran. Mit, wie heißt das Buch von Florian Vogel?
Oh, keine Ahnung, ist halt das Buch von Florian Vogel. Geht um Radsport. Alles, ich glaube, es sind nicht so viele Seiten, es sind 200. Und es ist quasi alles, er schneidet jedes Thema mal an. Mal gucken, wie tief er in die Tiefe geht.
Wenn das coole Sachen sind, dann go for it, ja. Gut.
Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Genau. Bis dann. Ciao, ciao.